Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schulteis zu den aktuellen Nachrichten. Der Vorsitzende der Bürgerdemokratischen Partei ODS, Václav Klaus, hat für Dezember einen außerordentlichen Parteitag einberufen, auf dem die bisherige Parteiführung von ihren Ämtern zurücktreten wird. Darüber informierte Klaus am Donnerstag die Nachrichtenagentur ZDK in einer Presseerklärung. Er reagierte damit auf das schlechte Abschneiden seiner Partei bei den Abgeordnetenhauswahlen am vergangenen Wochenende. Die gesamte ODS-Führung war im letzten November ursprünglich auf 2 Jahre gewählt worden. Klaus steht bereits seit der Gründung der ODS vor 11 Jahren ununterbrochen an deren Spitze. Bereits am Mittwoch hatte Klaus in einem Gespräch mit dem Rundfunksender BBC erklärt, er werde beim nächsten Parteitag seinen Parteivorsitz zur Verfügung stellen. Ob er erneut kandidieren werde, habe er noch nicht entschieden, so Klaus. Auch die Freiheitsunion Demokratische Union will Konsequenzen aus ihrem schlechten Wahlergebnis ziehen. Die Parteivorsitzende Hanna Marwanova bekräftigte heute gegenüber der Nachrichtenagentur ZDK, dass die Parteiführung auf einer außerordentlichen republikweiten Versammlung ihre Ämter zur Verfügung stellen werde. Als spätesten Termin für die Versammlung nannte Marwanova den September. Gemeinsam mit dem christdemokratischen Partner im Wahlbündnis Koalition hatte die Freiheitsunion nur 14% der Stimmen erhalten. Aufgrund sogenannter Präferenzstimmen für die Christdemokraten zogen lediglich 8 Abgeordnete der Freiheitsunion ins Abgeordnetenhaus ein. Als hervorragend bewertete heute der tschechische Premier Miloš Zeman die Beziehungen zwischen der Tschechischen Republik und Russland. Zeman beendet heute seinen 4. Besuch in der Russischen Föderation während seiner Amtszeit als Premier. Auf einem internationalen Wirtschaftsforum empfahl Zeman, der sich aus der Politik zurückzieht, seinem Nachfolger die erfolgreiche Strategie fortzusetzen, die seine Regierung im Verhältnis zu Russland begonnen habe. Zeman war einer Einladung des Vorsitzenden des russischen Oberhauses, Sergei Mironow, gefolgt. Mit Mironow traf er am Mittwoch zusammen. Gesprächsthemen waren die bilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Beziehungen Russlands zur Europäischen Union sowie die Region um Königsberg. Beide Politiker stellten fest, dass es nach den tschechischen Abgeordnetenhauswahlen gute Aussichten auf eine Fortsetzung der gegenseitigen Zusammenarbeit gebe. Präsident Václav Havel wird sich heute zum letzten Mal mit dem sozialdemokratischen Kabinett von Premier Miloš Zeman treffen. Der Präsident hat alle Minister zum Abendessen auf seinen Sommersitz des Schloss Lani bei Prag eingeladen. Der Präsident hatte am Montag Wladimir Spittler, den Nachfolger Miloš Zemans im Amt des Vorsitzenden der Sozialdemokraten, mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm begleitet Sie jetzt mein Kollege Olaf Barth.
Tagesecho.
Vielen Dank an das Nachrichtenstudio und herzlich willkommen zu unserem heutigen Tagesecho. Zunächst eine kurze Themenübersicht. Der ODS-Vorsitzende Václav Klaus hat angekündigt, seinen Parteivorsitz zur Verfügung zu stellen. Die Hitzewelle in Tschechien schafft Mensch und Material. Und warum Jesenik nun auch weiterhin Jesenik heißen wird. All das erfahren Sie gleich. Und im Anschluss an unser Tagesecho erwartet Sie Martina Schneiberger mit einer neuen Ausgabe von Begegnungen. Am Dienstag haben wir noch darüber berichtet, dass die Parteispitze der in den jüngsten Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus von den Sozialdemokraten klar distanzierten Demokratischen Bürgerpartei ODS keine Notwendigkeit sehe, aus der Wahlschlappe voreilige Konsequenzen zu ziehen. Einzig Senatsvizechef Przemysl Sobotka zeigte Haltung und verkündete am Dienstag seinen Rücktritt aus dem ODS-Exekutivrat. Eine Reaktion, die nun doch für manchen früher als erwartet weitere Rücktrittsankündigungen nach sich zog. Welche? Dazu mehr von Lothar Martin.
Am Mittwoch beging Václav Klaus, der allgegenwärtige Abgeordneten- und ODS-Chef, seinen 61. Geburtstag. Doch im Gegensatz zum Vorjahr, als er auf einer Riesenparty mit viel Pomp sowie unzähligen Freunden und Bekannten auf die Vollendung seines 6. Lebensjahrzehnts anstieß, glich die diesjährige Geburtstagsfeier im kleinen Kreis eher einer Aschermittwoch-Nachlese. Und wie sich das Blatt innerhalb nur eines Jahres zu seinem Ungunsten geändert hat, macht auch dieser Zusammenhang deutlich. Bei der Party im Vorjahr bot Klaus im Überschwang seiner politischen Euphorie an, von seinem Posten als ODS-Parteichef zurückzutreten, falls er und seine Partei nicht als Sieger aus den Wahlen hervorgehen sollten. Es sollte eine verbindliche Aussage bleiben, die Klaus unter dem Applaus der Delegierten auf dem ODS-Parteikongress im Herbst vergangenen Jahres noch einmal nachdrücklich bestätigte. Und nun? Presse und Öffentlichkeit warteten schon am Montag mit Spannung auf die Reaktion von Euroskeptiker Klaus zu seiner eigenen Aussage. Doch stattdessen kamen nur Ausflüchte und der Verweis darauf, keine Schnellschüsse zu produzieren. Die Kritik von Parteimitglied Sobotka und dessen indirekte Ohrfeige, indem dieser als einziger die Konsequenzen aus dem Maldesaster zu ziehen schien, haben aber offensichtlich zu einem schnelleren Umdenken in der ODS-Parteispitze geführt. Am Mittwoch jedenfalls nahm Parteichef Klaus das exklusiv anberaumte Interview für die BBC zum Anlass, um über den Äther zu verkünden,
daran, dass ich beim nächsten ODS-Kongress meine Funktion abgeben werde, besteht überhaupt kein Zweifel. Aber es geht nun darum, ob dieser Kongress schon im Juli, im September, im Dezember oder als der nächste turnusmäßige Kongress stattfinden wird.
Dem Druck der Basis nach wird das höchste Gremium der Partei, der ODS-Kongress, noch in diesem Jahr einberufen. Und zwar vor den Kommunal- und Senatsergänzungswahlen, die im November stattfinden. Die Veränderungen in der ODS müssen so schnell als möglich kommen. Andernfalls kann es theoretisch passieren, dass die linksorientierten Parteien danach auch die Mehrheit in den kommunalen Ämtern stellen werden, wo wir bisher eine starke Position haben, warnte zum Beispiel der Oberbürgermeister der südböhmischen Stadt Písek, Lubos Pruscha. Ob er, Václav Klaus, sich überhaupt vorstellen könne, nach 11-jähriger ununterbrochener Führung der Bürgerdemokraten so einfach abzutreten, um dann nicht doch wieder für die höchste Parteifunktion zu kandidieren? Auf diese von der BBC gestellte Frage gab Klaus zu verstehen,
das ist eine Frage, zu der ich noch eine Weile Bedenkzeit brauche.
Die personellen Veränderungen innerhalb der ODS sind also im Gange, doch längst noch nicht vollzogen. Aber es ist Bewegung in die Partei gekommen, die nach der Wende angetreten war, um das kommunistische Erbe zu überwinden und das Land zu Wohlstand und Prosperität zu führen. Nach 11 Jahren Klaus muss dazu wohl ein zweiter Anlauf genommen werden.
Temperaturen um die 31, 32 Grad Celsius hat man hierzulande natürlich nicht oft und schon gar nicht im Juni. Dies belegen auch die Messungen und Aufzeichnungen der Meteorologen im Prager Clementinum, die die klimatischen Werte bereits seit dem Jahre 1755 manifestieren. Die Tabelle der Rekorde zeigt ganz klar, sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch gab es Rekordverbesserungen. Noch nie seit 1775 war ein 19. Juni so heiß wie am Mittwoch, als im Clementinum 33,9 Grad Celsius gemessen wurden. Zum Vergleich, der bisherige Höchstwert aus dem Jahre 1934 betrug 31,2 Grad. Und die Quecksilbersäulen sollen laut den Wetterpropheten am Donnerstag noch auf über 34 Grad steigen. Die Hitze forderte bereits ihren Tribut an Mensch und Material. Im Kreis Usti-Aussig weichte unter der Hitze der Straßenbelag stellenweise auf. Und auch die Tschechische Bahn meldete einige Fälle von deformierten Gleisen. Doch vor allem die Menschen leiden unter der ungewohnten Hitze. Am Dienstag und Mittwoch wurden bereits einige hundert mit akuten Flüssigkeitsmangelerscheinungen in die Krankenhäuser eingeliefert und Kreislaufbeschwerden nehmen laut Auskunft der Mediziner rasant zu. Am schlimmsten betroffen sind unter anderem Bau- und Feldarbeiter und vor allem die Fahrer von Bussen und Bahnen. In deren Kabinen liegen die Temperaturen häufig um noch 10 bis 20 Grad über den Außentemperaturen. Darum erinnerten einige Gewerkschaftsvertreter an die Pflicht der Arbeitgeber, in solchen Fällen eine Not-Trinkwasserversorgung der Mitarbeiter zu gewährleisten. Das bedeutet, man müsse Mineralwasser und isotonische Getränke in ausreichender Menge zur Verfügung stellen. Frohe Botschaft kommt da vom Meteorologischen Amt. Der Freitag soll Erleichterung bringen, nämlich Gewitter und sinkende Temperaturen. Das wird auch schon dringend herbeigesehnt. Die nordmährische Stadt Jeseník wird auch weiterhin ihren Namen tragen. Der Vorschlag eines ehemaligen Bürgers dieser Stadt, Jeseník auf ihren früheren Namen Frivaldov umzubenennen, wurde von den Stadtvertretern abgelehnt. Mehr dazu erfahren Sie von Dagmar Kebelova.
Der in Jeseník geborene Bernhard Mandal, der heute in einer anderen Stadt lebt, hatte den Stadtvertretern vorgeschlagen zu erwägen, ob die Stadt nicht wieder Frivaldov heißen sollte. Frivaldov, also die tschechische Version vom deutschen Namen Freiwaldau, wie die Stadt von 1921 bis 1947 hieß. Mandal verwies bei seinem Vorschlag darauf, dass beispielsweise das unter den Kommunisten umbenannte Gottwaldov auch zu seinem ursprünglichen Namen Zlín zurückgekehrt ist. Die Stadträte haben diesen Vorschlag jedoch abgelehnt. Weshalb, dazu sagte Herr Pelz von der Stadtverwaltung,
protože to nemá ani z jazykového hlediska
Auch von der sprachlichen Seite besteht kein Zusammenhang. Des Weiteren wäre es wirklich kompliziert mit einer Umbenennung, denn heutzutage sind nur noch sehr wenige am Leben, die sich noch an den alten Namen erinnern.
Historiker und Politiker haben sich geäußert, dass eine solche Änderung ein Schritt in die Vergangenheit wäre. Die Stadtleitung wiederum behauptet, dass der Name Friwaldorf im historischen Kontext verwendet wird und heutzutage alle Dokumente unter dem Namen Jeseni geführt werden.
Die Stadt Jeseník hat sich nicht nur in der Tschechischen Republik schon einen Namen gemacht, sondern wir bemühen uns darum auch im Ausland. Hier würde es dazu kommen, dass wir, wie bei jeder Änderung eines guten Namens, wieder bei Null anfangen müssten. Und die jungen Generationen hätten überhaupt nichts von dem alt-neuen Namen.
So behält Jeseník auch weiterhin seinen Namen, der noch dazu dem Namen des umliegenden Gebirgsmassivs Jeseníky Altvatergebirge sehr ähnelt. Jeseník wird demnach nicht den Weg anderer tschechischer Städte und Gemeinden gehen, die nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes auf ihre alten Namen zurückgegriffen haben, wie das bereits erwähnte Zlín, Frühgotwaldov oder Krutzenburg, das ehemalige Křižová.
Der 80-jährige Regisseur Ottomar Krejčí, eine Legende des tschechischen Theaters, wurde am Mittwoch zum Träger des sogenannten Max-Preises. Ausgezeichnet wurde seine Inszenierung von Thomas Bernhards Porträt des Künstlers als alter Mann im Prager Nationaltheater. Über den Max-Preis, der zum ersten Mal vom Prager Theaterfestival deutscher Sprache verliehen wurde, aber auch über die Position deutschsprachiger Theatertexte auf tschechischen Bühnen, spricht im folgenden Beitrag Markéta Maurová.
Nach dem Hauptanliegen, mit dem der Max-Preis, der mit einer Summe von 100.000 Kronen für das siegreiche Theaterhaus verbunden ist, ins Leben gerufen wurde, habe ich den Festivaldramaturg Ondřej Černý gefragt.
Es geht darum, die tschechische Inszenierungen der deutschsprachigen Texte zu unterstützen und von diesen Inszenierungen, die in der letzten Saison die Premiere gehabt hatten, eine auszuwählen, die beste ist, und diese Inszenierung soll auf einer Seite diese Preis Max gewonnen und an anderer Seite als Teil des Hauptprogrammes des Festivals in Prag präsentieren sein.
Die Jury war durch die Zahl der angemeldeten Inszenierungen angenehm überrascht. Bei etwa einer Hälfte der 14 Texte im Wettbewerb handelt es sich sogar um tschechische Uraufführungen. Die siegreiche Inszenierung ist ein Stück von Thomas Bernhard. Dieser Österreicher hat vor einigen Jahren die tschechischen Bühnen regelrecht überflutet. Kann man heute eine ähnliche dramaturgische Mode verfolgen? Fragte ich das Jurymitglied Zdeněk Átichý.
Die Bernhardsche Welle klingt nach meiner Meinung immer noch nach. Ich würde aber nicht sagen, dass eine Persönlichkeit im Moment dominiert. Es scheint mir eher, dass die Streuung immer breiter wird. Sie reicht von Bernhard und Turini bis etwa zur Rückkehr zu Schnitzler.
Und was für eine Rolle spielt dabei das Prager Theaterfestival Deutsche Sprache? Sind da bestimmte konkrete Inspirationen zu beobachten?
Ich würde sagen, dass da die Saat schon aufgegangen ist. In der Vergangenheit wurden hier Top Dogs gespielt. Das Prager Nationaltheater führte die tschechische Fassung der Sekretärinnen auf, das heißt eine Variation auf die Sekretärinnen, die mit einem riesigen Erfolg in Hamburg gespielt und auf dem Prager Festival präsentiert wurden. In dieser Saison erschien hierzulande das Feuergesicht, und zwar sogar in zwei Aufführungen. Und außerdem finden wir eine indirekte Beeinflussung. Pavel Kohout hat kürzlich erklärt, dass gerade die Inszenierungen Christoph Martalers, die auf dem Festival gezeigt wurden, ihn zum Verfassen seines neuen Stücks Die Nullen zwar locker, aber eben doch inspirierten. Nach 20 Jahren auf der tschechischen Hardrockbühne ist die Band Arakain Ende Mai zum letzten Mal mit ihrem Sänger und Bandleader Aleš Prichta aufgetreten. Mehr dazu im folgenden Beitrag von Paul Bornkamp.
Im März überraschte die tschechische Hardrock- und Heavy-Metal-Szene die Nachricht, dass Aleš Prichta, 20 Jahre lang Sänger und Bandleader der Gruppe Arakain, das Ensemble verlässt. Vor einigen Tagen traten Arakain zum letzten Mal in alter Besetzung im Prager Club Luzerna auf. Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens war die Band auf einer Jubiläumstour und hatte noch im März ihr neues Album Archaeology auf den Markt gebracht. Kurz zuvor hatten Robert Kania und Bohuš Němec ein biografisches Buch über die Band veröffentlicht, das unter dem Namen 20 let na tvrdo, 20 Jahre hart, auf dem tschechischen Markt erschienen ist. Keine andere tschechische Heavy-Metal-Band kann auf eine derart erfolgreiche Geschichte zurückblicken wie Arakain. Im Jahre 1988, nach dem Auftritt auf dem polnischen Festival Metal Mania, wäre der Gruppe gar fast der internationale Durchbruch gelungen. Das Angebot einer Konzertagentur schlugen Arakain jedoch aus, da ein Engagement nur im Falle der Auswanderung aus der Tschechoslowakei möglich gewesen wäre. Seit 1990 gab die Band eine Reihe von Alben, darunter Live-Aufnahmen und eine Platte mit Coverversionen heraus. Richter begründete seinen Ausstieg aus dem Ensemble mit zwischenmenschlichen Problemen. Der Entschluss, Arakain zu verlassen, habe eine große Erleichterung für ihn bedeutet. Dennoch drücke er seinen ehemaligen Kollegen die Daumen. Die Band ist derweil auf der Suche nach einem neuen Sänger und wird unter dem Namen Arakain auch ohne Aleš Brichter weiter bestehen. Brichter probt indes schon mit seinem neuen Ensemble Grizzly und freut sich im Übrigen auf Soloprojekte.
Svůj náboj bohu, odpůlme krv nebo Jim Beam, Fernet a zelenou k tomu, mimo rumem zahým. Páteční pám, jen se přidej k nám, ještě nechcem domů. Páteční pám, co bys ho byl tak. Páteční pám, tak se přidej k nám, ještě nechcem domů. Páteční pám, co zbudeme spát potrát. Nastar, nech si řekši svý o tom, co se smí, teď už dost pozdávek, prsty nejsme za chytrý, vždyť se dohodnem, proč už zavíráš, tak dost jenom zacváníš, přijmi pozvání, teď si s náma čvánek, koukej, to je krasání, ber to obchodně, vždyť si když děláš, každý má svůj náboj bohu, vodku, metr nebo tím vím, perne a zelenou k tomu, vyborujem za chýb.
Soweit das Tagesecho. In unserem Programm geht es nun weiter mit den Begegnungen.
Begegnungen.
Willkommen zur heutigen Ausgabe von Begegnungen, in der wir Ihnen zwei junge Österreicher vorstellen möchten, die in Tschechien ihren Zivildienst leisten. Im Rahmen des österreichischen Gedenkdienstes sind sie für Führungen von Schulgruppen durch Theresienstadt verantwortlich. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Seit 10 Jahren gibt es für junge Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit, den Gedenkdienst an Holocaust-Forschungs- oder Gedenkstätten in verschiedenen Ländern zu leisten. Diese Gelegenheit wird insbesondere von zivildienstpflichtigen Männern genutzt. Wie wir Sie bereits vor kurzem in unseren Sendungen informiert haben, beginnt der österreichische Gedenkdienst, der etwa mit der Aktion Sühnezeichen in Deutschland vergleichbar ist, erst jüngst sein 10-jähriges Jubiläum. Auch in Tschechien arbeiten zurzeit einige österreichische Gedenkdiener. Roland Humer und Franz Brunner sind in Theresienstadt tätig. Dort fragte ich sie zunächst nach den Beweggründen für ihren Gedenkdienst in Tschechien sowie nach ihren konkreten Aufgaben.
Ja, also für mich war klar, dass ich einen Zivildienst machen werde, nicht Militärdienst. Und als ich vom Gedenkdienst erfahren hatte, war mir auch gleich klar, dass ich das machen möchte, weil gerade die Arbeit, die ich jetzt mache, auch speziell mit meiner Ausbildung zu tun hat, weil es eine pädagogische Arbeit ist und weil ich arbeite an der Gedenkstätte Theresien und da arbeiten wir halt sehr viel mit Gruppen zusammen. Ja, warum ich Gedenkdienst ausgewählt habe, war eigentlich auch deswegen, weil mir sehr wichtig war, dass ich mich selber in dem Bereich noch intensiver mit der Thematik beschäftige und auseinandersetze. Und ja, was gibt es da Besseres als Gedenkdienst in dem Fall?
Was machen Sie genau? In Theresienstadt arbeiten Sie da im Archiv oder sind Sie auch an den Führungen beteiligt?
Das ist so, also wir sind eigentlich da hauptverantwortlich für die internationalen Gruppen und hauptsächlich für deutsche Schulgruppen. Wir stellen da das Programm zusammen und machen dann auch die Führungen durch das ehemalige Ghetto in Theresienstadt und mein Kollege Franz wird vielleicht jetzt jetzt selber weiß, noch was weitererzählen.
Gab es eine spezielle Vorbereitung?
Ja, eine spezielle Vorbereitung gibt es von Seiten des Vereines, über Studienfahrten, über regelmäßige Treffen und dann das Spezielle am Gedenkdienst auch, dass sich sozusagen die Vorgänger und Nachfolger jeweils um 2 Monate überschneiden und in dieser Phase wird versucht, sozusagen die neuen Leute einzuschulen. Das gelingt auch immer sehr gut und dadurch der reibungslose Betrieb aufrechterhalten werden kann. Denn vor allem, wenn jetzt in Theresienstadt werde sehr viel verloren gehen, wenn man diese Überschneidung nicht hätte zum Beispiel.
Mit welchen Vorstellungen kommen die Leute überhaupt nach Theresien?
Ja, in Theresienstadt, also es unterteilt sich ja in 2 Teile, sozusagen das Konzentrationslager, das Gestapo-Gefängnis und das Ghetto, das ehemalige Ghetto für Juden. Und die Leute haben halt vor allem deutsche Gruppen, vielleicht waren sie schon mal im KZ in Buchenwald oder Dachau, Sachsenhausen und haben ihre fixe Vorstellungen unter dem Gestapo-Gefängnis, können sie sich dann mehr vorstellen als jetzt unter dem ehemaligen Ghetto, wo jetzt wieder 2000 Menschen leben, wo wieder Leben herrscht. Damit können Gruppen sehr wenig oder nicht sehr gut umgehen oft.
Sind das nur Schulgruppen?
Ja, wir betreuen eigentlich nur Schulgruppen. Also die meisten Touristen sind eine Woche in Prag, einen Tag nach Theresienstadt. Man macht eine Führung in der kleinen Festung und sieht sich die Museen im ehemaligen Ghetto an und fährt dann wieder. Und zu uns kommen Schulgruppen, die sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen wollen. Und auch hin und wieder Lehrergruppen sozusagen, um es für ihren Unterricht dann anwenden zu können.
Wenn Sie jetzt in Theresienstadt tätig sind, haben Sie auch Kontakte überhaupt zu den Einwohnern? Denn die Stadt selbst ist ein bisschen verkommen.
Ja, genau aus diesem Grund leben wir auch nicht dort, sondern wohnen in Litomerschitze, der Kreisstadt, 4 Kilometer entfernt. Also es ist einfach sehr wichtig, dass man auch die Arbeit mal hinter sich lassen kann, dass man abschalten kann. Und dort in Litomerschitze haben wir uns auch unser soziales Netz gut aufbauen können, teilweise von unseren Vorgängern. Also sozusagen, es kommen und gehen die Österreicher, aber die Kontaktpersonen bleiben oft dieselben.
Ja, es ist sogar so weit zu einer Tradition geworden, dass die Gedenkstätte die Entsendung von Gedenkdienern schon für sehr gewöhnlich und normal empfunden hat. Und als dann heuer die Finanzierung für Gedenkdiener nicht mehr aufrechterhalten werden konnte, sind sie vor, ja, das haben sie nicht erwartet eigentlich. Weil das ist nämlich heuer erstmals so, dass es nicht mehr finanziert wurde. Für die nächste Generation, also für die nächste Generation der Gedenkdiener. Also wir sind noch voll finanziert worden, aber der nächste Gedenkdiener wird sich das selber finanzieren müssen.
Also dem ganzen Verein sind Gelder gekürzt worden und jetzt mussten manche Stellen gestrichen werden. Und darunter ist leider Theresienstadt auch gefallen.
Die beiden Gedenkdiener verwiesen in diesem Zusammenhang darauf, dass der Gedenkdienst im Vergleich mit der deutschen Aktion Sühnezeichen eine nicht so lange Tradition besitzt und dass es leider keine österreichisch-tschechische Stiftung analog der des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds gibt, aus dem ähnliche Projekte gefördert werden könnten. Wenn Roland Humann, Franz Brunner aber eine Bilanz ihres Aufenthalts in Tschechien ziehen, dann fällt diese eindeutig positiv aus.
Für mich als Österreicher war es sehr wichtig, nach Tschechien zu kommen, als direktes Nachbarland. Ich hatte halt vorher nicht so viel über Tschechien gewusst und das war mitunter auch ein Grund, warum ich hierher gekommen bin. Also nicht nur wegen der Arbeit selber, sondern auch halt wegen dem Land, weil ich leider zu wenig darüber wusste und habe mir gedacht, okay, wie könnte ich das Land besser kennenlernen, als hier zu eine längere Zeit zu wohnen. Also das ist damit sehr gut gelungen, glaube ich.
Ja, ich kann schon sagen, dass es ziemlich meinen Horizont erweitert hat und es ist halt einfach angenehm, sozusagen den Nachbarn kennenzulernen und auch wenn man sich wohlfühlt, wenn man aufgenommen wird, ist auch nicht immer selbstverständlich. Von daher haben wir eigentlich nie Probleme gehabt mit den Leuten hier und sind eigentlich immer positiv uns gegenüber eingestellt und das ist ziemlich nett eigentlich.
Der österreichische Gedenkdienst wurde vor 10 Jahren von Dr. Andreas Meislinger gegründet. Wie ist er auf diese Idee gekommen?
Ja, ich habe den Gedenkdienst gegründet und die Idee kam mir, weil ich schon als Student draufgekommen bin, dass Österreich einerseits Opfer des Nationalsozialismus war, aber dass es auch viele Österreicher gegeben hat, die Täter waren und die andere Seite unserer Geschichte wenig wahrgenommen wurde. Und ich wollte mich aktiv mit diesem Teil der Geschichte auseinandersetzen und habe eine Möglichkeit gesehen, in einem Museum in Auschwitz zu arbeiten, über eine deutsche Organisation. Und dann wollte ich das Gleiche in Österreich verwirklichen. Also es hatte zu tun mit dem Unbehagen an unserer falschen Darstellung der Geschichte oder unvollständigen Darstellung der Geschichte.
Und Sie wollten sozusagen den jungen Menschen auch die Möglichkeit bieten, sich mit der Geschichte näher bekannt zu machen?
Also ich wollte den jungen Menschen diese Möglichkeit bieten, was sich ja bestätigt hat, jetzt nach 10 Jahren, das freut mich natürlich sehr. Ich wollte aber auch der Republik Österreich eine Möglichkeit geben, das einzugestehen. Also dass hier in der Botschaft in Prag so eine Veranstaltung stattfindet, war vor 10, 15, 20 Jahren kaum denkbar, weil man sich eben nur einseitig dargestellt hat. Also es hat mit dem Land zu tun und es hat mit jungen Leuten zu tun. Natürlich, das möchte ich schon sagen, wäre es gut, wenn es ähnliche Initiativen auch in anderen Ländern gäbe. Weil eines ist klar, kaum jemand, ja, kaum ein Volk ist nur Opfer. Die meisten Völker sind in verschiedenen Phasen ihrer Geschichte einmal Täter und einmal Opfer. Fast alle Völker, nicht alle, aber fast alle Völker.
Damit sind wir am Ende der heutigen Begegnungen angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schnelberkova.
Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vom Mikrofon verabschiedet sich Olaf Barth. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Uprostřed pouště všedních dní housli s tou, co tvoje struny rozezní. Můžu být, když si to budeš přát. Požárem co rozpálí tě do běla. Zlodějem, co státní panku udělá. Můžu být, když se to budeš přát. Bláznem, co staví na poušti most, a v dešti tančí pro radost. Budu všechno, co si budeš přát. Slunečním světlem a půlnoční tmou, tvou stopou písku ztracenou. Budu všechno, co si budeš přát. A ještě k tomu rád. Všechny vstou, co pátým dnem dávám mat. Svítání, teď někde začala se spát. Můžu pít, když si to budeš přát. Bláznem, co staví na poušti most, a v dešti tančí pro radost. Budu všechno, co si budeš přát. Slunečním světlem a půlnoční tmou, tvou stopou písku ztracenou. Budu všechno, co si budeš přát. A ještě k tomu rád. Vázem zastaví na poušti most, a vešky tančí pro radost. Budu všechno, co si budeš přát. Slunečním světlem a půlnoční tmou, tou stopou písku ztracenou.